Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 17. November 2025. Frischluft aus den Schweizer Bergen, eine andere Sicht und vor allem auch eine wohlwollende Betrachtung der Bundesrepublik bei aller hoffentlich kritischen Tiefenschärfe. Ich mache ja hier gelegentlich etwas, was man als Schweizer überhaupt nicht tun sollte, nämlich sich einzumischen in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Aber bitte schreiben Sie das meinen 25% deutschen Genen zu. Als Deutscher, als 25% Deutscher fühle ich mich da öfters gedrängt, mich etwas lauter als das für Schweizer vielleicht branchenüblich ist, da einzumischen. Allerdings auch vor dem Hintergrund, dass ich als mutmaßlich so ziemlich einziger Schweizer jemals in der Geschichte der deutschen Nachkriegspublizistik eine deutsche Tageszeitung leiten durfte, nämlich die Welt in Berlin von 2004 bis 2007. Und das war eine großartige Erfahrung in einem ganz anderen Deutschland. Das waren die Schlussmonate, könnte man sagen, der Schröder-Regierung, Gerhard Schröder. Ich habe ihn damals unterstützt, den SPD-Kanzler, was meine Kollegen beim Springer Verlag etwas verstört hat, denn man hat mich eigentlich angestellt als CDU-Loyalisten, als liberal-konservativen Journalisten. Ja, das ist auch mein, wenn man so will, politischer Kompass. Ich bin kein Linker, allerdings, wir hatten in der Familie immer auch linke Vertreter, Sozialdemokraten. Meine Großeltern waren große Fans von Willy Brandt und Helmut Schmidt vor allem. Gar keine Freude hatten sie, als da Helmut Kohl an die Macht kam, den ich dann viele, viele Jahre später auch persönlich kennenlernen durfte. Eine ganze Reihe von beeindruckenden Persönlichkeiten. Und damals spürte man im bereits wiedervereinigten Deutschland in Berlin, neue alte Hauptstadt, noch viel von dieser alten Bundesrepublik, von dieser Tüchtigkeit, von dieser auch außenpolitischen Bescheidenheit, der Zurückhaltung, der Notwendigkeit des Brückenbaus. Und wenn Sie das heute sagen, wenn Sie heute beispielsweise in Erscheinung treten und eine andere Sicht vertreten, beispielsweise in der ganzen Ukraine-Politik, wenn Sie sagen, es ist wichtig, mit Russland zu verhandeln, hier einen Frieden herbeizuführen in diesem Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, ja, dann sind Sie ein Putin-Propagandist, dann sind Sie ein Putin-Freund, ein Putin-Sprachrohr. Eine derart hirnverbrannte Debatten- und Streitkultur haben Sie heute in Deutschland. Ich muss es in dieser Deutlichkeit, in dieser Drastik sagen, und vor allem die herkömmlichen Mainstream-Medien liegen hier einfach komplett neben den Schuhen, haben sich diese obrigkeitlichen Narrative völlig zu eigen gemacht. Unkritisch hat man das übernommen, anstatt zu hinterfragen, was da genau verbreitet und erzählt wird. Und mit einem also fast schon wieder bewundernswerten Vorschuss an Vertrauen in die Regierenden hat man da bengalisch beleuchtet, diese außenpolitischen Geisterfahrten, die in Europa, die in der Europäischen Union und leider, ich muss es sagen, auch in der Bundesrepublik meines Erachtens immer noch da sind, anstatt hier einmal wirklich ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, ja, ist das denn wirklich so, dass es sich im Ukraine-Krieg um einen unprovozierten Angriff der Russen handelt? Ist da nichts provoziert? Ich meine, man blendet ja die ganze Vorgeschichte aus, die ganze Thematik der NATO-Osterweiterung in die Ukraine, die historischen Erfahrungen mit der Kuba-Krise 1962, als es beinahe zum Weltkrieg gekommen wäre. Ich meine, was ist denn das für eine realitätsblinde Auffassung und auch eine verharmlosende, wenn man so will, der Außenpolitik? Denn wir sehen doch jetzt, dass wir in ein Zeitalter wieder einkehren, in dem nicht ein Weltpolizist hier für Ordnung sorgt, sondern es gibt jetzt wieder diese Raubtierstaaten, diese unterschiedlichen Reviere und das Gerangel unter den Großen. Und da ist eben ein offenes, auch ein neugieriges und ich würde eben sagen bundesrepublikanisches Denken im besten Sinne gefragt, denn in der alten Bundesrepublik war das noch vorhanden, dieses außenpolitische Gespür, aber allmählich glaube ich doch hier ein paar Veränderungen zu erkennen. Zum Beispiel hat Matthias Döpfner, der Chef des Springer Verlags, also einer der ganz großen Russland-Falken, und wir haben uns da öfters auch darüber unterhalten, ich meine, meines Erachtens hat man sich da komplett verrannt im Springer Verlag, jetzt hat er ein großes Interview gemacht auf seinem Podcast mit Viktor Orban. Mein Gott, was musste ich mir noch vor einigen Jahren anhören, da von den früheren Kollegen bei Springer, dass ich da mit Viktor Orban Veranstaltungen mache in der Schweiz, in Wien, dass ich ihn interviewe, dass ich ihn als interessante und wichtige und vielleicht sogar zukunftsweisende Stimme in Europa da stets gewürdigt habe. Und diese Abfälligkeiten, diese Schuhabputzereien habe ich mir da überhaupt nie zu eigen gemacht. Jetzt als so ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber immerhin ein großer Schritt für den Springer Verlag. Interview des CEO und Miteigentümers mit Viktor Orban, dem ungarischen konservativen Politiker, der ja auch verschrien wird im Medienmainstream. Also heute ist das eine Auszeichnung, wenn Sie in den deutschen Medien mit diesen landläufigen Invektiven da bedacht werden. Ja, der ist ein Populist, der ist ein Putin-Propagandist, der ist einer aus der Brandmauer-Fraktion. Das sind vermutlich die interessanten Leute. Und diese so sprungbereite, lauernde Feindseligkeit da in diesem deutschen Medienmainstream, also ich muss Ihnen sagen, das finde ich etwas überraschend. Das ist eine andere Stimmungslage, als ich sie damals kennengelernt habe in der Bundesrepublik. Aber es ist immer wieder schön, wenn auch ich kritisiert werde in den deutschen Medien. Ich habe jetzt gerade im Kölner Stadtanzeiger wieder etwas gelesen, da der eben Rechtspopulist aus der Schweiz und so weiter. Ich finde es einfach immer wieder charmant, wenn mir da deutsche Journalisten erklären wollen, was Demokratie und Rechtsstaat ist, einem Schweizer. Da kann ich euch sagen, liebe Freunde, da haben wir etwas längere historische Erfahrung und vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, da gelegentlich sich auch von den Schweizern inspirieren zu lassen. Und wenn man sich am Ende des Tages an der Weltwoche orientiert, was die außenpolitische Berichterstattung angeht, jetzt aus deutscher Perspektive, können sich auch an der schweizerischen Innenpolitik und unserer Berichterstattung orientieren, kann ich Ihnen also sagen, dann sind Sie in den letzten drei Jahren hervorragend informiert worden, übrigens auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln. So, jetzt aber fertig, bevor ich mich da gänzlich in diesen einleitenden Diskursen hier verliere, wobei es natürlich interessant, sich etwas diese atmosphärischen Veränderungen hier vor Augen zu führen. Was sind die News, was sind die Nachrichten des Tages? Trump nun doch für Freigabe der Epstein-Akten, Trumps Epstein-Problem. Das ist für mich eine hochgespielte Story. Ich bin jetzt da nicht so voll drauf. Ich glaube auch nicht an diese Verschwörungstheorien. Aus journalistischer Erfahrung, sie können einfach bestimmte Dinge gar nicht geheim halten. Daran scheitern eben viele dieser Theorien, die sagen, ja, weißt du, damals bei dem und dem ist ganz anders gelaufen, da waren die Geheimdienste involviert, da waren die noch mit verwickelt. Ich kann Ihnen einfach sagen, die Bereitschaft des Menschen, Geheimnisse weiterzuerzählen, vor allem wenn es brisante Geheimnisse sind, das ist unbezähmbar. Also die Verschwörungstheorie scheitert am Mitteilungsbedürfnis der Beteiligten. Das ist so eine historische Grundeinsicht, eine Grunderfahrung in die Conditio Humana. Grüne Kritik an Klingbeils China-Reise. Der deutsche Finanzminister will jetzt nach Peking fahren. Der Bundesaußenminister sah keinen Sinn in einem Besuch. Da muss ich Ihnen einfach sagen, wenn ein deutscher Außenminister keinen Sinn in einem China-Besuch sieht, da muss man sich die Frage stellen, ob der Mann möglicherweise seinen Beruf verfehlt hat. Nein, Entschuldigung jetzt, also diese maximalinvasive Feststellung hier. Ich meine, Deutschland in dieser Welt, eben der Raubtiere, der Multipolarität, der Polyzentrik, unterschiedliche Macht Blöcke, die da rivalisieren, natürlich auch gefährlich, das sind fragile Beziehungen, immer wieder konfliktanfällig, ab und zu kann es krachen, zum Beispiel, ja, Ukraine, das ist ja gewissermaßen das Terrain eines Stellvertreterkriegs zwischen den USA und den Russen und die Vorgängerregierungen von Trump, aber die Amerikaner, die USA sind hier sozusagen verantwortlich für dieses ganze Debakel, die haben natürlich nach Kräften alles getan, um die Russen in einen Krieg hinein zu provozieren. Ich habe mich kürzlich mit einem hohen deutschen Militär unterhalten und der hat mir gesagt, also wenn ich der Strategieberater von Putin gewesen wäre, 2022, vielleicht schon früher, hätte ich ihm gesagt, du musst das militärisch lösen, sonst wird die NATO irgendwann einen Atomraketenstützpunkt auf dem Roten Platz einrichten, um das jetzt etwas überspitzt hier darzustellen in meinen Worten. Aber das sind die Auffassungen, die man da auch hört, allerdings nicht in der Öffentlichkeit, weil ihnen in Deutschland ja gleich der Kopf abgerissen wird. Eben, dann sind sie ein Putin-Propagandist. Das ist sowieso eine Verkrüppelung des Denkens, wenn man so argumentiert. Das sind ja gar keine Argumente. Das sind Hilflosigkeit. Das ist ein stummer Schrei nach Argumenten, der sich hier zum Ausdruck bringt. Ein argumentativer Notstand, der sich hier tobend und stempelnd auslebt. Also das ist immer wieder bedauerlich, das zu sehen. Klingbeil handelt richtig, wenn er nach China geht. Vermutlich wird er dann dort den Chinesen die Leviten lesen, worauf sich die Chinesen sicher freuen. Und darauf haben sie auch gewartet, dass ihnen Volkswirtschaften, die größere Probleme haben, nun Vorschriften machen und sagen, wie es gehen soll. Das ist das große Problem in Europa immer noch, dass man diesen Phantomschmerz hat und auftritt wie die ehemalige Kolonialmacht, die man schon lange nicht mehr ist. Und da sollte man Abstand nehmen davon. Dann Cem Özdemir, der Ministerpräsidentenkandidat der Grünen für Baden-Württemberg, gibt sich Mühe, nicht grün zu wirken. Er will jetzt in die Mitte streben. Klar, wenn die Macht lockt. Er ist ja auch ein flexibler Politiker und sicherlich kein Fanatiker, soweit ich ihn kennengelernt habe, der Cem Özdemir. Aber eben, da sehen Sie dann, sobald die lukrativen und interessanten Posten winken, dann streift man alles ab. Und bei solchen Politikern, die eben alles tun, um an die Macht zu kommen, wissen sie eben auch nicht, ja, wie die sich dann entwickeln, wenn sie auf so einem Stuhl, auf so einem Thron sitzen. Die Kapitulation der Schweiz, ein Kommentar von Johannes Ritter. Der Zolldeal mit Trump ist ein Armutszeugnis für die Schweiz. Die Regierung hat vor der Macht des Geldes kapituliert und einer Handvoll Wirtschaftsführern das Heft des Handelns überlassen. Das ist schon ganz schlimm, dass in der Schweiz Unternehmer und Wirtschaftsführer noch etwas zu sagen haben. Und dass so ein Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erscheint, durch diesen unverwüstlichen Johannes Ritter. Wir wissen ja, wie er zur Schweiz steht. Wir wissen ja, dass er am liebsten, er würde eine Champagnerflasche, eine ganze Kiste von Champagnerflaschen würde er öffnen und den Korken dann die entsprechenden Bouteillen, wenn die Schweiz der EU beitreten würde. Das wäre für ihn das Größte. Und dass jetzt eine eben schweizerische Lösung gefunden wurde in diesem Zolldeal, das ist in der Schweiz das große Thema, dass es gelungen ist, die 39% Zölle auf 15% zu senken, dank der intensiven Mithilfe der Wirtschaft, der Unternehmer und nicht der Wirtschaftsverbände, der Wirtschaftsbürokraten. Das ist nun für die FAZ ein hausgemachter Skandal, eine Kapitulation der Schweiz. Ich meine, nicht mal in Ansätzen hat man da so kritisch über die Europäische Union und Frau von der Leyen geschrieben. Übrigens gleich hohe Zölle, da ist keine Kapitulation. Nein, Ritter ist einfach verärgert, dass mit diesem Zolldeal die Befürworter eines EU-Beitritts der Schweiz und einer institutionellen Unterwerfung der Schweiz unter die EU, dass denen der Wind aus den Segeln genommen wurde, weil sie jetzt nicht mehr mit dieser Zollkeule drohen können. Und Johannes Ritter, Entschuldigung, ist einfach ein Propagandist dieser EU-Turbos in der Schweiz. Das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute. Leider immer wieder kritisch zur Schweiz. Ich habe nichts dagegen, wenn man kritisch ist, aber eben aus der falschen Ecke, aus der linken Bürokratie-Ecke. Und dass nun die FAZ in dieser Art und Weise dem linken Wirtschaftspopulismus huldigt und da die Unternehmer kritisiert, die eine Lösung mit Trump aufgegleist haben, in einem Teamwork, von dem sich also Deutschland eine Scheibe abschneiden könnte, und ich glaube, viele deutsche Unternehmer würden sich da sehnen nach Verhältnissen wie in der Schweiz, dass man da so eng zusammenarbeitet. Also Entschuldigung, es ist also typisch wieder diese überselbstbewusste Haltung eines deutschen Journalisten, der Schweiz versucht zu erklären, warum sie da komplett falsch liegt. Ich weiß, ich mache manchmal gleich das Gleiche umgekehrt, aber ich bilde mir ein, dass ich Deutschland gegenüber viel wohlwollender dastehe als Johannes Ritter der Schweiz und vor allem, dass ich glaube, Deutschland ein bisschen besser zu verstehen und auch befürwortend zu begleiten in meiner Berichterstattung. Aber das müssen am Schluss dann Sie beurteilen und mich entsprechend kritisieren, wenn ich was Falsches sage. Die Kapitulation der Schweiz, das ist eben keine. Und wenn wir schon bei der Europäischen Union sind, dann möchte ich einfach zu bedenken geben, dass ein sehr interessanter Chart herausgekommen ist, der aufgezeigt hat, dass im Jahr 2024 die Gesamtzahl der Wörter, Gesamtzahl aller Wörter in EU-Richtlinien und Vorschriften über 20 Millionen beträgt im Jahr 2024. 1974 waren es noch null. Jetzt sind sie bei 20 Millionen Wörtern, EU-Vorschriften und EU-Richtlinien in einem Jahr. Das ist die Europäische Union. Das ist nicht mehr Liberalisierung, das ist nicht mehr Regulierung, das ist Strangulierung, meine Damen und Herren. Bürokratieabbau gegen Datenschutz. Ja, da sind wir gleich beim Thema Ursula von der Leyen. Sie sagen immer, wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen digitalisieren, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen dies machen. Nein, ihr müsst nichts mehr machen. Ihr müsst einfach abbauen, zurückfahren, freie Märkte, statt diese Dauerintervention, dieser Interventionismus aus Brüssel. Man braucht in der EU wieder die freien Märkte, Vielfalt, Wettbewerb. Und nicht dieses Bürokratiemonster. Jetzt kommen ja dann neue Folgen von Stranger Things, dieser Erfolgsserie aus den Vereinigten Staaten. Und da spielt ja so ein schwarzes Nebelmonster aus einer Parallelwelt eine Rolle. So eine nebelhafte Riesenkrake, die sich schon ins Hirn auch der Menschen dann hinein zu verpflanzen und festzusaugen versucht. Und dieses Supermonster, dieses Riesending, diese Riesenkrake, entschuldigen Sie, wenn ich mir diese Sendung anschaue, schon beim ersten Durchgang, dann fühlte ich mich da immer wieder unsanft an gewisse Vorgänge erinnert, wie sie da in Brüssel stattfinden. Also passen Sie auf vor dieser Nebelkrake, die allzu unneblig und immer konkreter sich auch da ins Leben der Europäer hineinfrisst und hineinsaugt und eindringt mit ihren gewaltigen Tentakeln. Das ist die Europäische Union heute leider. Mitgründer der AfD, der Verräter seiner einstigen Werte, eine Art politisches Testament. AfD-Ehrenvorsitzender Alexander Gauland schildert sein Leben zwischen CDU, AfD und DDR. Das findet keinerlei positiven Widerhall in der Welt. Das wird verrissen, das Buch, und eben Gauland als Verräter an seinen eigenen Werten. Da muss ich Ihnen sagen, das kann ich nicht bestätigen. Ich habe kürzlich an dieser sehr interessanten Buchmesse in Halle eben auch mal eine andere Sicht, muss man auch mit allem einverstanden sind, aber sein, aber dass es hier diese Vielfalt gibt und dass man in Deutschland, im Osten Deutschlands eben mehr Wert auf geistige Vielfalt legt als offensichtlich in Westdeutschland, müsste den Westdeutschen eigentlich zu denken geben. Und Gauland ist nicht ein Verräter seiner einstigen Werte. Vielleicht ist die CDU als Partei zur Verräterin an ihren eigenen Werten geworden, sodass eben Leute wie Gauland und andere aus der CDU bei ihren Werten stehen geblieben sind, während die CDU abgedriftet ist nach links, was dann dem Autor der Welt gefällt, weil er halt etwas weiter links steht. Also hier mangelt es an einem Abstraktionsvermögen gegenüber dem eigenen Standpunkt, was den Journalisten angeht. Dann schreibt die Welt weiter, die AfD bereitet einen Kursschwenk vor, der gegen alles bisherige steht. Die AfD würde sich jetzt entradikalisieren, weil man sich stärker den Amerikanern zuwendet und den Russen abwendet. Halte das für eine völlige Fake News. Die AfD war nie anti-amerikanisch. Die AfD war einfach gegen bestimmte amerikanische außenpolitische Massnahmen, zum Beispiel die Außenpolitik der Biden-Regierung, nicht zuletzt im Krieg um die Ukraine, diesem Stellvertreterkrieg. Da hat einfach die AfD eine aus meiner Sicht vernünftigere Wahrnehmung dargelegt, wie übrigens auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, weil der Mainstream in Deutschland sich dermaßen verrannt hat. Und es ist ja interessant, die Journalisten schreiben, ja, jetzt plötzlich korrigieren die weichen ab, weil die AfD, weil sie gemerkt haben, dass die AfD eigentlich gar nicht diesem Zerrbild entspricht, dass die Journalisten von ihr aufgebaut haben, diesen Pappkameraden. Ja, die sind ja gar nicht Amerika-Freunde. Jetzt ist das ein Kurswechsel. Ist doch kein Kurswechsel. Es war immer so, dass die AfD dem rechtsbürgerlichen oder dem unkonventionellen Republikanismus eines Donald Trump näher gestanden sind als diesem linken, woken Wahnsinn der Biden-Regierung, die da verklärt wurde von den deutschen Journalisten bis zum geht nicht mehr, auch von den bürgerlichen Journalisten. Was Russland angeht, die AfD hat doch nie gesagt, wir müssen jetzt uns mit Russland verbünden oder irgendwie so etwas. Man hat das ja auch immer wieder verurteilt, diesen Krieg, aber man hat eben gesagt, wir sollten versuchen, einen Krieg, den wir nicht gewinnen können, auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Und das sind einfach diese völlig irrigen, falschen Kriterien des medialen Mainstreams. Und das ist auch der Grund dafür, warum immer mehr Leute in die sozialen Medien gehen. Und jetzt, anstatt das mal zu hinterfragen und sich etwas selber kritisch zu sehen und in den Spiegel zu schauen, rufen die Medien und eben diese Eurokraten in Brüssel, man solle da die sozialen Medien entsprechend regulieren und zensurieren wegen Desinformation. Ich meine, die größte Desinformation, die geben doch heute die Staaten ab und die staatsnahen Medien. Ist auch nichts Neues unter der Sonne. So, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen für heute. Ich freue mich auf die Fortsetzung meiner Deutschland-Tournee in Leverkusen. Geht's heute weiter und dann in Erfurt. Gesehen schon den einen oder anderen, ja vor allem einen kritischen Artikel. Ich hoffe, der Journalist kommt auch, dann kann er sich mal überzeugen aus erster Hand, was er da für einen Unsinn geschrieben hat. Aber klar, wenn sich natürlich der Mainstream dermaßen verbarrikadiert auf bestimmten Positionen, dann ist da etwas geistige Frischluft aus den Schweizer Bergen immer mal schnell etwas disruptiv. Das kann eben, Achtung, Weltwoche lesen und zuhören auf eigene Gefahr, das kann ihre Vorurteile ins Wanken bringen. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ich freue mich aufs Wiedersehen.